Ja, und jetzt wollen wir schauen auf Jesus, der selber als Priester dort ans Kreuz ging, um sich selber zu opfern. Weil das ist der große Unterschied zwischen Jesus und den Priestern im Alten Testament. Die Priester im Alten Testament brachten andere Opfer dar, Tiere. Aber Jesus war gleichzeitig Priester und Opfer. Jesus brachte sich selbst dar, als er am Kreuz starb. Als er am Kreuz starb, stand er vor Gott und brachte sein eigenes perfektes Leben dar, total heilig. Hat gesagt, hier, ich bringe mich selber dar, ich bezahle. Und das ist ein Bild, was uns heute im 21. Jahrhundert wirklich schwerfällt. Ich glaube, viele denken, warum musste da eigentlich wirklich bezahlt werden? Warum konnte Gott nicht einfach sagen, na komm, ist doch nicht so schlimm, ihr könnt doch wieder zurück zu mir kommen? Und das ist deshalb, weil wir nicht mehr verstehen, was Gottes Zorn wirklich bedeutet und das, was Gottes Gerechtigkeit wirklich bedeutet. Die Bibel sagt ganz klar, Gott ist wirklich zornig auf die Menschen. Ja? Wir müssen es gut unterscheiden, wenn die Bibel sagt, Gott ist wirklich zornig auf uns Menschen, meint sie damit nicht diesen Zorn, wie wir ihn normalerweise empfinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich zornig bin auf jemanden, bin ich meistens frustriert. Das ist die Grundstimmung, weil Dinge nicht so laufen, wie ich sie eigentlich will. Und bin einfach sauer und dann werde ich zornig. Das ist bei Gott natürlich nicht so. Gott ist immer in Kontrolle. Ja? Nichts passiert, was nicht über seinen Schreibtisch geht. Es ist niemals dieser gekränkte Zorn, so, oh, die wollen nicht auf mich hören und jetzt bin ich so sauer auf die, natürlich nicht. Sondern Gottes Zorn ist seine tiefe persönliche Abneigung gegen das Böse. Es ist eine heilige Entrüstung. Wenn Gott sieht, wie Böses geschieht, dann muss er aufstehen und sich dagegen stellen. Weil würde er das nicht tun, dann wäre er nicht Gott, dann wäre er nicht gerecht. Gott kann nicht sagen, ja, ach, das Böse geschieht und passiert halt so. Nein, Gott, weil er gerecht ist und total gut ist, muss er sich gegen das Böse stellen. Und dann steht er auf und das ist sein Zorn. Jemand hat mal gesagt, die Alternative zu Zorn ist nicht Liebe, sondern Neutralität im moralischen Konflikt. Das heißt, Liebe und Zorn schließen sich nicht aus. Ja? Sondern das Gegenteil von ich bin zornig ist, mir ist alles egal. Neutralität. Und Gott ist nicht neutral, ganz im Gegenteil. Sein Zorn ist seine heilige Feindschaft gegen das Böse, seine Verweigerung es zu dulden oder sich damit abzufinden und sein gerechtes Gericht über es. Und das ist so wichtig, um das alles zu verstehen. Ihr Lieben, wenn Gott nicht zornig wäre, wenn Gott nicht das Böse so abgrundtief hassen würde, dann macht das alles keinen Sinn mehr, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das müssen wir verstehen selber und auch klar kommunizieren. Es macht keinen Sinn, wenn wir sagen, Jesus rettet, aber nicht sagen, wovon Jesus eigentlich rettet. Denn die Wahrheit ist, Jesus rettet uns vor Gottes Zorn. Wenn man will, kann man sagen, das Evangelium ist, Gott rettet uns vor sich selbst. Denn wir alle sind Feinde Gottes geworden. Wir alle haben das Böse getan. Und Gott kann nicht sagen, oh, nicht so schlimm oder so. Gott stellt sich gegen das Böse, was wir tun, ganz, ganz klar, weil er gut ist. Und ich ringe immer um Worte, auch das gut zu kommunizieren, auch meiner Generation. Gott nicht als das cholerische Ungeheuer darzustellen, weil das ist er nicht. Aber Gott ganz klar darzustellen und zu zeigen, er ist zu Recht total heilig zornig über all die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt ist. Und er stellt sich dagegen und es gibt einen Tag des Gerichts. Gott liebt Gerechtigkeit. Und wenn wir das nicht verstehen, dann machen die Opfer im Alten Testament keinen Sinn und dann macht das Kreuz von Jesus keinen Sinn. Denn was passierte dort, als Jesus am Kreuz starb? Als Jesus am Kreuz starb, brachte er Gott das größte Opfer dar, was es jemals gab, nämlich sich selber, sein heiliges, perfektes, Gott total wohlgefälliges Leben. Und Gott hatte gesagt, nur dieses eine Opfer kann meinen Zorn abwenden von den Menschen. Nur dieses Opfer, Jesus Christus, mein eigener Sohn, ist genug, um Gerechtigkeit zu schaffen, ist genug, um die Sünden der Welt aufzuwiegen. Als Jesus dort am Kreuz starb, brachte er sich selber Gott dar und hat den Zorn Gottes befriedigt. Gottes Zorn, den wir verdient hätten, wurde konzentriert auf Jesus, als er da am Kreuz hing. Und es hat ihn ganz, ganz tief getroffen. Als Jesus am Kreuz hing, war das Schlimme nicht die physische Schuld, die Nägel. Natürlich war das schlimm, aber das wirklich Schlimme war, er hat den tiefen Zorn Gottes gegen alles Böse gespürt. Deshalb rief er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist für uns total wichtig zu verstehen. Ich liebe so eine Illustration, die benutze ich ziemlich oft. Ich weiß nicht, ob ich sie hier schon mal benutzt habe. In Afrika gab es mal so einen König von so einem Stamm, so ein kleiner Buschstamm. Und dieser König lebte da in seinem Hüttenpalast. Und er hatte draußen so einen Hühnerstall, ein paar Hühner. Und irgendwann fehlte eines Morgens so ein Huhn. Und es wurde so geredet am Hof, na, wie kann das sein, warum fehlt ein Huhn? Okay, vielleicht ist es weggeflogen, wir wissen es nicht genau. 2 Tage später fehlte wieder ein Huhn. Ja? Und so langsam wurde es klar, okay, hier in unserem Stamm gibt es einen Hühnerdieb, der es wagt, vom König Hühner zu stehlen. Der König konnte natürlich nicht sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, weil würde er das sagen, dann wäre bald alle Moral im Stamm dahin. Sondern er sagte, okay, ich werde ein Exempel statuieren. Und er ließ ein Dekret und sagte, wenn wir diesen Hühnerdieb finden, dann wird er 50 Peitschenhiebe bekommen. Wurde ausgerufen in den ganzen Stamm. Am nächsten Tag kamen seine Diener zu ihm und sagten, König, König, wir haben den Dieb gefunden. Der König sagte, okay, bringt ihn vor Gericht, ich komme sofort rüber. Also der König war natürlich auch gleichzeitig der Richter in so einem kleinen Stamm. Ich komme sofort rüber. Und dann zog er sich sein Richtergewand an und betrat diesen Gerichtssaal und sah auf der Anklagebank seine eigene Mutter. Was tun? Auf der einen Seite musste er gerecht sein. Er konnte nicht sagen, ja, meine Mutter, die bleibt außen vor. So. Auf der anderen Seite hatte er eine ganz, ganz tiefe Liebe für seine Mutter. Was tat er? Und so sagte er zu seinen Leuten, ich habe gesagt, 50 Peitschenhiebe, gebt ihr 50 Peitschenhiebe. Dann holten sie die Peitsche raus und dann streifte der König seinen Mantel ab und stellte sich vor seine Mutter schützend und ließ sich selber auspeitschen. 50 Peitschenhiebe. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und der Liebe wurde Genüge getan. Und das ist das Evangelium. Das ist das, warum Jesus gestorben ist. Im Evangelium vergibt Gott uns nicht, weil er sagt, okay, Sünde ist nicht so wichtig, die können wir unter den Teppich kehren, sondern weil er die Wucht seines eigenen Zorns in seinem Sohn selber erlebt hat. Und es ist total wichtig für uns, gerade auch in der Seelsorge, viele Christen, die das nicht verstanden haben, appellieren an Gott, wenn sie in Sünde gefallen sind, an seine Barmherzigkeit, sagen, Gott, bitte vergib mir diese Sünde noch einmal, ich weiß, ich bin da schon wieder reingefallen, bitte sei mir noch einmal gnädig. Aber Gott vergibt uns nicht aufgrund seiner Barmherzigkeit, sondern er vergibt uns aufgrund seiner Gerechtigkeit. Und deshalb können wir mutig zu ihm gehen, wenn wir es ernst meinen, wirklich bußfertig sind, können wir mutig zu ihm gehen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir das vergibst. Weil diese Sünde ist bezahlt. Es ist nur gerecht, wenn Gott uns das vergibt, weil diese Sünde hat schon längst seinen eigenen Sohn getroffen. Es war total barmherzig von ihm, uns seinen Sohn zu schenken. Er hätte das nicht machen müssen. Ja, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Aber wenn wir als Kinder Gottes heute Vergebung der Sünden annehmen, dann appellieren wir an seine Gerechtigkeit. Gott, ich weiß, du bist gerecht und ich weiß, die Strafe für meine Schuld, die hat deinen Sohn getroffen und darauf stehe ich und das nehme ich in Anspruch und ich danke dir dafür. Ganz wichtig, gerade auch für die Sünden, in die wir immer wieder reinfallen. Gottes Geduld ist nicht am Ende, weil seine Gerechtigkeit nicht am Ende ist, weil sie niemals am Ende ist. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt von Jesus, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir, die eigentlich Sünder sind, ja, an unserer Stadt ist Jesus zum großen Sünder geworden, damit wir Gottes Gerechtigkeit sein können. Wenn Gott heute sagt, wo ist meine Gerechtigkeit, dann sagt er, hier in meinen Kindern ist meine Gerechtigkeit, weil ihre Schuld ist bezahlt. Ihre Schuld ist total gerecht bezahlt. Sie hat meinen Sohn getroffen. Und das hat Jesus am Kreuz getan, als er der große Priester und das große Opfer war. Und dort hat er auch was anderes gemacht, was auch ein Bild ist im Alten Testament. Er hat unsere Schuld total fortgeschafft. In 3. Mose 16 wird beschrieben, wir haben einen großen Versöhnungstag, einmal im Jahr wurden zwei Ziegenböcke dargebracht. Einer wurde geopfert, als das stellvertretende Opfer, wie Jesus auch geopfert wurde. Auf den anderen wurde per Handauflegung die Sünde des Volkes gelegt und er wurde raus fortgeschickt in die Wüste. Und beide sind Symbole für Jesus. Das eine, das Opfer, das für uns gestorben ist. Der andere, auf den Gott die Schuld gelegt hat und ihn fortgeschickt hat. Wir sind frei. Unsere Schuld ist wirklich fortgeschafft. Als Jesus ans Kreuz ging, ging er aus Jerusalem raus, außerhalb die Tore und hat unsere Schuld dort rausgetragen. Sie ist nicht mehr bei uns. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann sieht Gott unsere Schuld nicht mehr, weil sie auf seinem Sohn ist. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er diese Schuld nicht mehr. Wir sind gerecht gesprochen vor ihm. Im Alten Testament heißt es, er wird unsere Sünden ganz tief ins Meer werfen. Und ich glaube, Corrie ten Boom war es mal, die hat gesagt, und an diesem Meer steht ein Schild und darauf steht Fischen verboten. Wenn Gott unsere Schuld in dieses Meer geworfen hat, lasst uns nicht weiter fischen. Lasst uns diese Schuld nicht wieder vorholen. Sondern Sünde, die wir einmal wirklich von Herzen bekannt haben, die ist vergeben. Die ist weit weggebracht. Unsere Vergangenheit soll uns nicht mehr lähmen, sondern wir können frei sein in Jesus. Eine weitere Sache, die Jesus durch sein Opfer gebracht hat, war uns zu reinigen. Wir kennen diesen ganz bekannten Vers in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, So ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. In Hebräer 9, Vers 14 steht eine interessante Stelle, die habe ich auch vorne dran. Das Blut Jesu Christi, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, können wir ein reines Gewissen haben. In der Elberfelder, die was Wörtchen ist, steht, sein Blut reinigt unser Gewissen von toten Werken. Das heißt, was Jesus am Kreuz getan hat, ist eine aktive Kraft, die uns reinigt davor, tote Werke zu tun. Was sind diese toten Werken? Es sind Werke, die wir tun, vielleicht um uns vor Gott selber einen guten Stand zu erkaufen. Denn das waren die Werke, die Israel immer dargebracht hat. Sie haben immer gesagt, wir selber müssen arbeiten, wir selber müssen dies und das tun. Unser Gewissen kann frei davon sein. Ich weiß nicht, ob ihr es manchmal auch kennt, dass wir denken, ich muss mehr beten, um Gott zufriedenzustellen. Dieses ich muss mehr beten ist gut, ist richtig. Aber um Gott zufriedenzustellen, ist nicht richtig. Wir können uns bei Gott nichts mehr verdienen, weil Jesus für uns alles verdient hat. Und all das, was wir tun und denken, damit können wir uns noch bei Gott was verdienen. Zur Kirche zu gehen und der alten Omi über die Straße zu helfen. All das sind gute Sachen, aber wir können uns damit vor Gott nichts mehr verdienen. Wir sind frei von dem Gesetz. Und das Blut von Jesus will uns reinigen von diesen toten Werken, von dem, wo wir immer noch denken, ich muss noch Opfer bringen. Ich muss mich noch irgendwie gut stellen vor Gott. Wir können uns nicht gut stellen vor Gott. Das geht allein durch Glauben an Christus. Wir können uns bei Gott nichts mehr verdienen. Unsere Liebe zu ihm sollte uns dazu ermutigen, alles für ihn zu geben, alles für ihn zu opfern, gerne bereit zu sein, uns selber als Opfer zu geben. Aber um bei Gott angenommen zu sein, können wir nichts mehr tun. Das allein schafft Jesus. Gibt auf Englisch so ein Liedvers. I cannot work my soul to save, for that my Lord hath done. But I will work like any slave for love of God's dear son. Also ich kann nichts dafür tun, um meine Seele zu retten, denn das hat Jesus für mich getan. Aber ich werde wie der allerletzte Sklave arbeiten, aus Liebe zu Gottes Sohn. Und so sieht ein gereinigtes Herz aus vor Gott. Das kann dem lebendigen Gott dienen. Weil es sich nicht mehr irgendwas verdienen muss, sondern weil es weiß, es ist schon geliebt, es ist schon angenommen. Das Letzte, was Jesus geopfert hat und was er für uns erkauft hat, ist die Erlösung. Das steht hier im nächsten Vers in Hebräer. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Hier eine Neuübersetzung sagt, übersetzt es mit losgekauft, das ältere Wort ist erlöst. Und es ist ein Wort, was für Sklaven benutzt wurde, die freigekauft wurden früher im Griechischen. Und so hat Jesus, als Priester das Opfer für uns dargebracht hat, hat uns losgekauft. Hey, wir sind losgekauft, er hat den Preis für uns bezahlt. Sünde soll uns nicht mehr halten. Sünde soll nicht mehr herrschen über unser Leben. Ich weiß noch, früher in meinem Leben, ich war geknechtet unter die Sünde. Ich konnte es bestimmte Sünden nicht ablegen. Ich musste lügen. Ich wollte es nicht, aber es ist so aus mir rausgekommen. Ich wollte lieb sein zu meinen Lehrern. Eine Stunde später saß ich wieder draußen im Flur. Aber Jesus befreit uns davon. Wir müssen nicht mehr sündigen. Ich sage nicht, dass wir hier irgendwann ein perfektes Leben haben ohne Sünde. Nein, wir fallen immer noch wieder. Ja. Aber das Normale im christlichen Leben soll sein, dass wir Sieg haben über die Sünde. Dass wir die Sünde immer mehr hinter uns lassen. Und das hat Jesus erkauft. Wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, dass er für uns kämpft, dann können wir Sieg über die Sünde bekommen. Die Sünde muss uns nicht länger in der Mangel halten, sondern wir sind freigemacht. Jesus ist hingegangen, als wir total in Ketten lagen und hat das Lösegeld für uns bezahlt. Er hat sich selber als Lösegeld bezahlt, gegeben, damit wir frei sein können. Und so hat er uns versöhnt mit Gott. Wir als seine Kinder, wir haben Frieden mit Gott. So wunderbar, mich hat es gerade berührt, als wir es gesungen haben, er ist der Friedefürst. Wir haben Frieden mit Gott. Dieser Gott, der allen Grund hätte, auf uns total zornig zu sein. Wir haben tiefen Frieden, tiefen Shalom, tiefes Einssein mit Gott. Das hat Jesus als Priester für uns gemacht, als er sich selbst für uns gegeben hat. Und so, und das ist der letzte Punkt, tritt Jesus jetzt für uns ein. Jetzt gerade ist Jesus im Himmel vor dem Vater als Hohepriester, so wie dieser Hohepriester im Alten Testament in dieses Allerheiligste gegangen ist. Und jetzt steht er vor Gott dem Vater und tritt für uns ein. Andere Übersetzungen übersetzen mit, tut Fürbitte für uns. Und er verteidigt uns vor der Anklage Satans. Da, wo Satan kommen will und gegen uns redet, da redet Jesus und sagt, nein, für ihn und für sie habe ich bezahlt, gehört zu mir, niemand kann ihn mehr anklagen. In Hebräer 12, Vers 24 gibt es eine schöne Stelle, da heißt es, wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, also zu dem Blut von Jesus, das besser redet als das Blut Abels. Das Blut Abels war das erste menschliche Blut, was jemals vergossen wurde. Und es war ein Blut, was nach Rache geschrien hat. Abel starb durch seinen Bruder. Es war ungerecht, dass er starb, und es schrie nach Rache. Aber Jesus' Blut, das spricht lauter, das spricht für uns, und er tritt für uns ein und es ruft nach Barmherzigkeit und Gnade und Friede. Wir dürfen wissen, in diesem Moment steht Jesus vor dem Vater und sein Blut redet lauter als irgendeine andere Stimme der Anklage, der Verdammnis. In ihm, wenn wir glauben an ihn, wenn wir unser Vertrauen total in ihn setzen, sind wir gerechtfertigt. Und es gibt nichts mehr, was uns verdammen kann. Wir als seine Kinder dürfen wissen, er steht für uns. Und falls hier heute Abend jemand ist, der das noch nicht weiß, der sagt, ich wusste das nicht, dass ich das haben kann. Und ich bin mir auch vielleicht nicht sicher, ob ich das habe. Dann möchte ich dir sagen, Gott ruft dich heute Abend und sagt, komm und vertrau mir ganz. Ich habe alles für dich getan. Mein Sohn ist für dich gestorben, damit du Frieden haben kannst mit mir, damit du in meiner Gegenwart sein kannst. Und auch wir, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, wir dürfen wissen, sein Blut ist genug für uns. Wir können uns nichts mehr verdienen bei ihm. Wir sind total angenommen. Wir sind total gerechtfertigt. Wir haben einen hohen Priester, der alles für uns geregelt hat, um uns zu versöhnen mit Gott. Und wir können frei diesem hohen Priester dienen, unser ganzes Leben in seinen Dienst stellen, weil er uns frei gemacht hat. Lass uns ihn ehren mit zwei weiteren Liedern, würdig das Lamm.